Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Wie die Ölindustrie die Welt belog und wir jetzt dafür zahlen müssen. Die Kettenreaktion.
Klimatologen weisen darauf hin, dass der Einfluss des Menschen auf das Klima begrenzt ist.
Nicht verstanden ist nach wie vor die Rolle des menschengemachten Kohlendioxids.
Viele Klimaforscher halten den Einfluss des Menschen für wahrscheinlich, doch es gibt weiterhin Unsicherheiten.
Okay, diese Schlagzeilen habe ich jetzt von der KI sprechen lassen, aber so klangen wirklich die echten Berichte über den Klimawandel und zwar sehr lange Zeit lang.
Und wenn ihr jetzt denkt, das sind nur irgendwelche albernen Klimawandel-Leugnervereine gewesen.
Nee. Ich habe ein bisschen in den Archiven gestöbert. Sowas findet man bei der FAZ, beim Spiegel der Zeit, ganz viel bei der Welt. Aber wenn man mal ehrlich ist,
beim ZDF auch?
Fast bei allen Medien. Ja, bei allen Fernsehsendern und Medien kam sowas vor.
Und wie alt sind solche Berichte?
Vorwiegend 1980er Jahre bis in die 2000er rein, vereinzelt auch noch danach. Aber leider berufen sich bis heute irgendwelche Querdenker-Schwurbler auf sowas. Denn die Ideologien, verrückte Ideologien, sind offenbar genauso unsterblich wie Vampire.
Ja, das kannst du aber wirklich laut sagen. Leider haben wir keine silberne Kugel oder, nein, eigentlich für Vampire müssten wir eigentlich so einen Holzpflock haben, glaube ich.
Ja, Silberkugel war, glaube ich, Werwolf.
Egal, aber immerhin, wir haben das Zauberschwert, wir haben die Wissenschaft und die weiß seit über einem halben Jahrhundert, der heutige Klimawandel ist Menschenwerk.
Yes, ma'am. Aber es haben leider Lobbyisten, Konzerne und auch einzelne Leute viel, viel Geld ausgegeben, um Zweifel zu säen. Und diese Zweifel wirken nach, bis heute.
Und genau das ist das Thema dieser Folge der Kettenreaktion. Und liebe Leute, ich muss euch warnen, ich werde hier emotional, weil mich macht dieses Thema total wütend. Der Dirk hat mir verboten, Kraftausdrücke im Podcast zu benutzen.
Ja, das sollst du auf gar keinen Fall machen. Und du sollst auch nicht Leute beschimpfen. Wir sind hier nämlich der sachliche Wissenschaftspodcast. Aber ich gebe zu, das ist ein emotionales Thema. Wir sind ab jetzt wieder streng journalistisch. Wissenschaftlich.
Na gut, jedenfalls geht es wirklich um, es ist eine wirkliche True-Crime-Geschichte, nämlich wie die Ölindustrie Milliarden ausgab, um die Öffentlichkeit wissentlich zu täuschen und wie sie das Gegenteil von dem behauptet, was sie selbst schon lange wusste und welche fiesen Methoden dabei angewendet wurden. Hier ist wieder eure Kettenreaktion und ich bin Sabine Steffens.
Und ich bin Dirk Steffens.
Und ihr seid die besten Hörer, weil ihr interessiert euch immer dafür, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Also ich habe mich ja lange gewundert, wieso eigentlich beim Klimawandel die Politik und die Gesellschaften erst zu spät aktiv geworden sind. Und da habe ich mich gefragt, seit wann wussten wir eigentlich Bescheid, wissenschaftlich? Wann wussten wir, dass es einen menschengemachten Klimawandel geben wird, dass er schon da ist? Wie läuft die Wissenschaftshistorie ab? Und das kann uns nur einer erklären, nämlich unser Science-Nerd Sabine.
Ja, die Physik hinter dem Klimawandel ist tatsächlich älter als das Auto. 1824 hat Joseph Fourier zum Beispiel schon erforscht, dass die Atmosphäre die Erde wärmt. John Tyndall hat 1859 nachgewiesen, Kohlendioxid absorbiert Wärmestrahlung. Also das ist schon der Treibhauseffekt. Und 1896 hat Svante Arrhenius sogar schon ausgerechnet, wie viel CO2 wie viel mehr Wärme bedeutet. 1968 warnten Wissenschaftler des American Petroleum Institute schließlich davor, dass bei verstärkter Nutzung fossiler Energien, Achtung, Originalzitat, bis zum Jahr 2000 fast sicher signifikante Temperaturveränderungen auftreten würden und dass kein Zweifel daran zu bestehen scheint, dass die Schäden für unsere Umwelt schwerwiegend sein könnten. Klarer kann man es nicht sagen, ne? Und dieses Institut ist ein Institut der Mineralölindustrie. Die Konzerne wussten also ganz sicher Bescheid.
Just because you know it doesn't mean you have to say it.
Ja, und dass Sie es wussten, das kann man auch ganz konkret an einem Beispiel erzählen. Es gab zum Beispiel beim Ölkonzern ExxonMobil interne Forschung. Und der Exxon-Wissenschaftler James Black informierte bereits 1977, also vor einem halben Jahrhundert, sein Management, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe die Erde erwärmen wird. Also wir können wirklich feststellen, wir fahren seit einem halben Jahrhundert sehenden Auges auf genau das Problem zu, das wir jetzt heute haben.
Ja, man denkt im Nachhinein, eigentlich war doch alles bekannt, die Daten lagen auf dem Tisch, die Zusammenhänge waren klar, waren verstanden, auch die Schlussfolgerungen waren eigentlich sehr, sehr präzise. Warum trotzdem so lange nichts passiert, das werden wir heute mal aufdröseln. Und ich habe es vorher schon angedeutet, es ist wirklich ein True Crime Öko-Krimi im globalen Maßstab. Und leider aktuell bis heute.
Und das Faszinierende daran, oder natürlich eher das Beunruhigende, es gab von Anfang an beim Klimawandel zwei Versionen der Geschichte. Eine nüchterne wissenschaftliche Version, also mit Messdaten, Modellen, Prognosen und so. Und es gab eine öffentliche Version, über die diskutiert wurde. Und diese öffentliche Version, die war von Anfang an deutlich unschärfer, vorsichtiger, zweifelnder. Das Problem dabei ist nicht, dass es unterschiedliche Perspektiven gab. Das ist in einer offenen Gesellschaft eigentlich sogar eine gute Sache. Aber hier war das Problem, dass die eine Version ganz bewusst manipuliert wurde, von Anfang an. Und genau darum geht es heute. Wie aus Wissen Zweifel wurde und warum das damals so gut funktioniert hat.
Bemerkenswert finde ich auch, wo diese Klimaforschung stattfand. Nicht nur an Universitäten, da natürlich auch, aber auch innerhalb der großen Ölkonzerne, zum Beispiel eben bei ExxonMobil. Dort wird das eigene Geschäftsmodell wissenschaftlich durchleuchtet. Und diese Privatforscher, die waren tatsächlich sehr gut. Wir haben mal eine mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscherin dazu befragt, wer wann was eigentlich wusste. Sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt und ist Professorin an der Leuphana Universität, Claudia Kempfert.
Die Ölindustrie, die weiß das schon sehr lange, dass der Klimawandel wirklich stattfindet und auch ernsthaft zur Bedrohung wird. Das sichere Wissen, würde ich jetzt mal sagen, späte 70er Jahre, früher 1980er Jahre.
Ja, das bedeutet, lange bevor der Klimawandel ein gesellschaftliches Thema war und wurde, ist er intern bereits ziemlich klar beschrieben worden. Und zwar nicht nur vage als Möglichkeit, sondern als ganz konkretes Risiko.
Ja, eigentlich sollte ganz klar sein, was dann hätte passieren sollen, ne? Man hätte reagieren sollen, man hätte irgendwie Maßnahmen ergreifen sollen, um das Problem, das ja jetzt erkannt war, in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel, wo das mal wirklich super toll funktioniert hat, ist beim Ozonloch. Da hat die Wissenschaft gewarnt und die Politik reagiert. Hört gern nochmal in unsere Folge 32 rein.
Ja, yeah, unsere Lieblingsgeschichte.
Oh, es war auch toll. Ja, und hier passiert jetzt das genaue Gegenteil davon. Und das wird richtig kriminell. Gegen die Wissenschaft hat man agiert und zwar mit voller Absicht.
Besonders brisant ist daran, dass man ja offensichtlich interne Modelle hatte und auch Projektionen, die erstaunlich treffsicher waren. Das Problem war somit nicht das Unwissen, sondern eher der bewusste Umgang, damit das Ganze zu verschleiern.
Wenn man sich die öffentlichen Debatten so aus den 80er, 90er Jahren anschaut, dann wirkt der Klimawandel tatsächlich wie ein offenes Forschungsfeld, also wie eine Frage, die man noch nicht beantworten kann. Unklar, umstritten, voller Fragezeichen. In rechten Parteien und in Echokammern dieses Milieus, da wird das teilweise bis heute alles mit Fragezeichen versehen oder sogar offen abgestritten. Und das ohne, wirklich ohne jede wissenschaftliche Grundlage. Da tun einige tatsächlich so, als seien Naturgesetze Ansichtssache. Im Grunde finde ich das ja witzig. Ich meine, du musst mal überlegen, Sabine. Wenn man jetzt sagt, der Klimawandel, der sei so eine linksgrüne Idee, dann könnte man mit genauso viel Fug und Recht behaupten, die Schwerkraft ist eine Idee der Rechten. Und ohne die wäre unser Leben dann viel leichter.
Das ist wirklich witzig, wenn es nicht so traurig wäre.
Naja.
Ja, und wenn was umstritten ist, ist das übrigens in der Forschung gar nicht schlecht, sondern eigentlich gut. Wissenschaftlich ist schließlich selten sehr eindeutig, zumindest nicht am Anfang. Sie lebt von Zweifel, von konkurrierenden Ansätzen. Man irrt sich quasi empor. These, Gegenthese, Beweisführung, Bestätigung, Widerlegung, neue These und so weiter. Aber in diesem Fall entsteht eben ein schiefes Bild. Die Unsicherheit wurde viel größer dargestellt, als sie es tatsächlich jemals war. Und An den Ursachen für den Klimawandel gibt es eigentlich gar keine Zweifel.
The truth is the truth and nothing but the truth.
Und genau das ist hier der entscheidende Punkt. Man muss ja gar nicht beweisen, dass etwas falsch ist. Das wäre ja genauso unsinnig, als müsste ein Mensch beweisen, dass er unschuldig ist, wenn er nichts getan hat. Also das ist nicht notwendig, ist auch nicht die Idee. Es reicht völlig, den Eindruck zu erzeugen bei dieser Klimadebatte, dass es noch nicht eindeutig geklärt ist. Und das war die Absicht. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, ist aber extrem wirkungsvoll. Vielleicht wirkungsvoller, als wenn man direkt frontal dagegen geht. Denn Zweifel hat ja eine ganz bestimmte Eigenschaft. Der bremst Entscheidung ab. Man überlegt noch so ein bisschen. Man ist unsicher, deshalb wartet man. Und ja, wer wartet, der handelt nicht.
Und der Zweifel gesät, auch durch die Konzerne. Das war Absicht und das Muster ist auch heute bekannt, weil man es nachgewiesen hat. Also die Unsicherheiten wurden überhöht, die einzelnen Gegenstimmen wurden aufgeblasen, teilweise sogar installiert, wissenschaftliche Debatten künstlich verlängert, sogenannte eigene Experten platziert und die Verantwortung sollte verschoben werden.
Und dafür haben Konzerne Millionen oder vielleicht sogar Milliarden an beeinflusste Wissenschaftler gezahlt, an Thinktanks, an unkritische Medien. Ja, und wer hat's aufgedeckt? Greenpeace, vielen Dank dafür. Hier haben wir für euch einen Ausschnitt aus einer Aufnahme, die Greenpeace im Geheimen gemacht hat. Und es spricht der Öllobbyist Robert McCoy.
Did we aggressively fight against some of the science? Yes. Did we hide our science? Absolutely not. Did we join some of these shadow groups to work against some of the early efforts? Yes, that's true. But there's nothing illegal about that. We were looking out for our investments. We were looking out for our shareholders.
Dieser Mann gibt ganz stolz zu, wir haben die Wissenschaft bekämpft, wir haben Schattenorganisationen unterstützt und das haben wir gemacht, um unsere Investments zu schützen und unsere Shareholder.
Ist wirklich, ja, also ich darf ja keine Kraftausdrücke sagen, sagst du, aber ist es nicht ein irrsinniges Geständnis? Und konkret bedeutet es ja, einzelne kritische Stimmen wurden gezielt hervorgehoben, so stark, dass sie in der Öffentlichkeit gleichwertig wirkten, obwohl sie wissenschaftlich eine klare Minderheit waren.
Ja, und sowas führt dann, wenn es gut gemacht ist, zu einer Art, wie kann man das nennen, wie so eine optische Täuschung. Also zwei Positionen stehen sich scheinbar gegenüber und wirken gleich stark. Aber in Wirklichkeit war und ist das Verhältnis ja völlig anders. Also das ist ein bisschen so, als würde ich in der Talkshow sitzen und da ist eine Geophysikerin, die sagt, die Erde ist eine Kugel, womit sie natürlich recht hat. Und dann sitzt aber auch ein Leugner, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn ich mich dann als Journalist, ich muss ja neutral sein, mich neutral in die Mitte zwischen diesen beiden Meinungen positioniere, ja, dann bin ich auch schon wahnsinnig. Also das nennt man in der Medienforschung Felt Balance, eine falsche Ausgewogenheit. Und das ist für Medienleute eine fiese Falle. Man will objektiv sein und wird genau dadurch das Gegenteil. Und es kann dann dadurch so aussehen, als sei die Wahrheit halt nur eine mögliche Meinung. Und plötzlich wirkt dann die Diskussion zwischen dem Klimawandelleugner und ernsthaften Wissenschaftlern wie so ein Unentschieden.
Ja, und diese Verzerrung passiert nicht zufällig. Dahinter steckt ein System, das über Jahre aufgebaut wurde. Organisationen, Netzwerke, Kommunikationsstrategien.
Ja, es gibt sogar Schätzungen, die sagen, die Lobbyindustrie, die Ölindustrie, Big Oil, wie man das so nennt, hat insgesamt bis zu 2 Milliarden Dollar da reingesteckt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Zu den zentralen Akteuren gehören Lobbygruppen wie zum Beispiel das American Petroleum Institute oder Thinktanks wie das Heartland Institute. Übrigens in Deutschland gibt es das EIKE, kennst du es noch?
Europäisches, ja, das ist so eine Schwurbelplattform, ne?
EIKE ist die Abkürzung für Europäisches Institut für Klima und Energie. Kommt daher wie ein wissenschaftliches Institut, ist aber keins. Und das ist eben auch dazu da, sehr gezielte Zweifel an der Klimaforschung zu verbreiten.
Jedenfalls US-Organisationen wie Heartland, die verbreiteten bestimmte Narrative. Sie finanzierten Studien, bei Gefälligkeitswissenschaftlern. Und die gaben dann anderen Studien zumindest den Anschein von wissenschaftlicher Autorität, auch wenn sie die gar nicht hatten.
Die Strategie dahinter war, dass man bestimmte Institute entwickelt hat, dass man Gegenstudien in Anführungsstrichen entwickelt hat, dass bestimmte Experten ausgebildet wurden, die man in die Medien platziert hat, um dann systematisch die Klimawissenschaft anzuzweifeln und die Öffentlichkeit in Unsicherheit zu versetzen.
Ja, was dabei entsteht, ist eben kein chaotisches Durcheinander, sondern eine ziemlich konsistente Kommunikation. Und die fühlt sich dann so an wie, der Klimawandel ist unsicher, das ist noch nicht bewiesen und die Maßnahmen sind viel zu teuer. Die Folgen der Maßnahmen, der Klimaschutzmaßnahmen sind außerdem unklar, man weiß nicht, ob es was bringt und das alles führt zu immer weiterer Verzögerung.
Und es wurden sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler persönlich angegriffen. Das finde ich wirklich perfide auch noch an dieser Strategie. Man hat ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Kannst du dich noch an die berühmte Hockeystick-Kurve erinnern?
Na klar, jeder, der sich mal ernsthaft mit Klimawissenschaft beschäftigt hat, kennt natürlich die Hockeyschläger-Kurve.
Ich hole euch mal kurz ab. 1999 wurde die veröffentlicht vom Klimaforscher Michael E. Mann. Die zeigt, dass die Temperatur eben jahrhundertelang relativ stabil waren und dann mit der Industrialisierung ganz steil anstiegen. Ebenso, wenn man sich das so vorstellt, wie ein liegender Hockeyschläger, na, wo quasi diese, wie heißt das untere Teil vom Hockeyschläger?
Ja, keine Ahnung.
Wir sind keine Eishockeyspieler, die Jungs
wüssten
das vielleicht.
Aber also, auf jeden Fall war der Klimawandel durch diese Hockeyschlägerkurve so deutlich sichtbar wie noch nie zuvor. Und da war plötzlich klar, die aktuelle Erwärmung ist wirklich außergewöhnlich, auch im erdgeschichtlichen Maßstab. Und genau das war dann das Problem für die Leute, die das mit dem Klimawandel vertuschen wollten. Diese Klarheit, die wollten die nicht. Die Erderwärmung ist eben kein wiederkehrender Zyklus, in diesem Fall natürlicher Ursache, sondern in diesem Fall ganz klar menschengemacht und außerdem dabei aus dem Ruder zu laufen.
Und dann wurde eben eine richtig große Kampagne gestartet, eine gezielte. Und statt das eben nur fachlich zu diskutieren, was man auch durchaus mal diskutieren kann, geriet der Michael E. Mann eben selbst ins Visier und Kritiker griffen die Daten an, die Methoden und ihn aber eben auch persönlich. Die Grafik sei manipuliert, die Daten seien falsch, die Ergebnisse politisiert. Also es ist wirklich haarsträubend.
Und auch die Verunglimpfung von Wissenschaft und einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, auch in der Person. Das war auch Teil der Strategie, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, naja, die Erkenntnisse, die sind ja vielleicht gar nicht so sicher. Und die einzelnen Wissenschaftler, die haben irgendwie auch gar keine Ahnung.
Ja, und wenn man so auf breiter Front angreift, dann ist es besonders effektiv, auch wenn man die Person dann persönlich versucht zu desavouieren. Denn wenn man anfängt, den Menschen hinter den Daten zu misstrauen, ja, dann verlieren natürlich auch die Daten an Gewicht. Und so verschiebt sich dann die Debatte weg von den Fakten hin zu Meinungen. Und das alles passt dann zusammen wie in so einem Playbook der Desinformation und das war es auch. Also ein Drehbuch, ein richtiges Drehbuch, wie man die öffentliche Meinung manipulieren kann. Beschrieben ist dieser Prozess übrigens sehr schön in dem Buch Merchants of Doubt, ne? Also wirklich ein gutes Buch.
Ja, tolles Buch.
Lohnt sich zu lesen. Wissenschaft wird mit solchen Methoden nicht direkt angegriffen, also man sagt nicht 2 plus 2 ist 5, aber man streut immer wieder ein bisschen Zweifel, ob es doch vielleicht nicht ganz glatt 4 rauskommt bei 2 plus 2. Also das ist eine ganz fiese Methode, weil sie sich nur sehr schwer widerlegen lässt.
Ja, man fragt sich ja immer, kommen die denn damit wirklich durch? Und es gab tatsächlich 2021 eine Anhörung in Washington und es lohnt sich, die Einleitung dieser Befragung mal anzuhören. Die ist nämlich von der Chairwoman Carolyn Maloney vorgetragen worden und die erklärt, warum der Exxon-Boss und seine Kumpanen antanzen mussten.
For its central role in bringing our planet to the brink of a climate catastrophe. That ends today. Big Oil has known the truth about climate change for decades. In the 1970s and 80s, Exxon's own scientists privately told top executives that burning fossil fuel was changing the global climate. Exxon and other big oil companies had the opportunity to tell the truth and lead the way to find alternative energy sources. But instead, Big Oil doubled down on fossil fuels.
Ja, lässt jetzt an Klarheit wenig zu wünschen übrig.
Wahnsinn,
oder ein Wahnsinnstondokument. Verlinken wir euch unten in den Shownotes, könnt ihr euch selbst mal in ganzer Länge anhören. geht gut weiter.
Die Rede geht ewig noch weiter, eben wie Big Oil jede Verantwortung abgelehnt hat, absichtlich Zweifel gestreut hat, die Regulierung verzögert hat, und zwar so lange wie möglich, damit sie eben möglichst lange noch ihre fetten Gewinne einfahren konnten.
Am Ende ist die Geschichte immer gleich, ne? Folge der Spur des Geldes und dann kommst du zur Quelle des Unheils. Naja.
Aber darf ich jetzt einen Kraftausdruck sagen?
Nein. Oh. Zurück zum Thema. Also die wollten halt verzögern, damit sie weiter fette Gewinne einfahren können, hast du gerade erklärt, Sabine. Denn Zeit ist ja hier ein entscheidender Faktor. Denn während diese Verschleierungsstrategien wirkten, passierte ja parallel noch was anderes. Und das war ganz blöd und ist ganz blöd für uns alle, denn gleichzeitig stiegen die Emissionen immer weiter und damit auch die Temperaturen. Und all die Modelle, die es am Anfang noch waren in den 70er und 80er Jahren, die wurden jetzt langsam leider Realität.
Also wir haben wirklich Jahrzehnte verloren durch diese Strategien und der Preis dafür ist auch brutal, den wir heute zahlen. Also höhere Emissionen, schmalere CO2-Budgets, teurere Anpassungen, heftigere Extremwetterereignisse.
Jahrzehnte ist, ich finde es einfach fürchterlich. Das bedeutet nämlich, unsere Spielräume werden klein und die Maßnahmen, die früher ausgereicht hätten, die reichen eben jetzt überhaupt nicht mehr aus und das macht alles schwieriger, technisch, politisch und wirtschaftlich.
Had we gotten going sooner, it'd be way easier now.
Aber jetzt haben wir halt die Rechnung dafür bekommen und sie ist auch leider deutlich höher als ursprünglich gedacht.
Ja, du weißt, ich mag drastische Vergleiche. Damals hätte eine Pille gereicht, heute muss man, um den Patienten zu retten, wahrscheinlich schon eine Amputation durchführen. Also eine blöde Sache. Und dann hat man eben durch diese Verschleppung plötzlich sowas wie die Ahrtalflut. Und darauf möchte ich jetzt mal hinweisen, das hat viele, viele, viele Milliarden gekostet. Und wir wissen ja durch die Attributionsforschung, dass die Ahrtalflut sehr viel wahrscheinlicher geworden ist durch den menschengemachten Klimawandel. Und wer haftet dafür? Bisher jedenfalls nicht die Mineralölkonzerne, sondern wir mit unseren Steuern. Also wir bezahlen im Grunde deren Rechnung.
Ja, und das ist jetzt nur die Ahrtalflut, aber wir haben ja überall Waldbrände, Hurricanes,
der ganzen Welt, ja.
Extremwetter. Ja,
und was kaum zu glauben
geworden
ist, dass diese Zweifelmethode so wirksam ist. Also die wirkt ja bis heute. Bis heute gibt es Klimaleugner. Man kann mit dieser Haltung sogar Präsident werden.
Ach, schlimm.
Keine Kraftausdrücke.
Wieder kein Kraftausdruck? Okay, Leute, ihr wisst.
Ich habe es in Ihrem Gesicht gesehen.
Nein, ich sage nichts. Okay, ja. Ja, und wozu die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen führt, das kriegen wir ja alle gerade wieder zu spüren, ne?
Ja, in dieser Frage ging es halt nie nur um Energie oder Emissionen.
Geschweige denn um den Planeten, sondern um wirtschaftliche Interessen, um Politik, um Ideologie und um Profitgier. Jetzt ist aber höchste Zeit für eine Kettenreaktion, bitteschön.
Im 19. Jahrhundert entdeckte man die Physik hinter den Treibhausgasen. Mitte des 20. Jahrhunderts wird dann der Zusammenhang zwischen dem Verbrennen von fossilen Energieträgern und dem Klimawandel wissenschaftlich bestätigt. Und zwar auch in den Forschungsabteilungen der großen Ölkonzerne. Weil die ihr eigenes Geschäftsmodell aber nicht gefährden wollen, stellen sie öffentlich die eigene Forschung in Zweifel. Und diesen Zweifel finanzieren sie über Lobbygruppen und Thinktanks mit Millionen, vielleicht sogar Milliarden Dollar. Sie sehen Zweifel und das hat den Klimaschutz um Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen. Und deshalb sind unsere Klimaprobleme heute so groß. Na, schönen Dank dafür.
Ja, super. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist eben, ja, die Wissenschaft kann unser Kompass sein in einer immer komplexeren Welt, aber Fakten alleine reichen nicht. Die Wissenschaft muss eben auch verständlich kommuniziert werden und gegen Verzerrungen geschützt werden. Menschen folgen auch nicht Fakten, sondern Geschichten. Das Narrativ entscheidet, was am Ende gemacht wird.
Das ist ein Grund zum Optimismus, denn mit dem richtigen Narrativ kann man die Zukunft dann also noch hinbiegen. Es geht hier darum, die Wahrheit zu sagen, und zwar auf eine sympathische, menschenfreundliche Art, ohne ideologisch zu werden.
Tja, das muss noch passieren, denn anders als bei der Tabakindustrie zum Beispiel, wurde die Ölindustrie noch nicht zur Verantwortung gezogen für diese Verschleppung.
Wahnsinn, ne? Ja. Aber man muss jetzt auch zugeben, dass das mit dem Öl natürlich viel komplexer ist, weil Energiefragen, das erleben wir ja gerade ganz aktuell auch bei uns in der Gesellschaft, weil Energiefragen ganz tief eingreifen in jede Gesellschaft, in die politischen Vorgänge. Öl bestimmt, das kann man wirklich so sagen, bestimmt zumindest mit die Weltpolitik. Und wir sehen das ja gerade durch den Iran-Krieg, durch die hohen Spritpreise an den Tankstellen. Also man kann anders als beim Tabakkonsum, kann man Energiekonsum ja nicht verbieten, einfach damit aufhören. Wir müssen weiter Energiequellen, auch fossile, haben und deshalb ist das ein viel komplexeres Thema und deshalb ist doch bisher niemand zur Verantwortung gezogen worden.
Gott sei Dank ist ja die Energiewende in vollem Gange. Man könnte es sich immer noch schneller vorstellen, als es passiert, aber es wird passieren und hier ist ja auch einer der allergrößten Hebel, die wir haben, um diesen Planeten wieder ein bisschen in den grünen Bereich zu bringen. Vielleicht versuchen wir es mal so. Wir ändern unsere Geschichte und erzählen, dass die Energiewende und die Hinwendung zu den Erneuerbaren keine Geschichte ist von Verboten und Verlusten, sondern dass ein gesunder Planet mit einem intakten Klima nicht weniger ist, sondern mehr. Mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, mehr Gleichheit, mehr Wohlstand, ja, und mehr Glück.
Und ich mag außerdem so eine ökopatriotische Idee, dass wir unabhängig werden in Deutschland und uns nicht irgendwelche Ölmullers oder irgendwelche Diktatoren ständig unsere Energieversorgung abdrehen können. Das fände ich super. Aber okay, das ist meine Meinung. Allgemein sollten wir niemals vergessen, es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative.
So, das war eure Kettenreaktion für heute. Ich hoffe, sie hat euch auch ein bisschen aufgeregt, so wie mich.
Gott sei Dank hast du keine Kraftausdrücke benutzt und jetzt musst du nur noch die letzten Sekunden schaffen.
Okay, ich mache einfach den Abspann. Alles mit Technik.
Stefan Strüber.
Und alles mit Inhalt.
Sabine und ich.
Und dass es diesen unabhängigen Podcast gibt, das verdanken wir euch.
Den besten Hörerinnen der Welt. Wir freuen uns über Kommentare und Ideen gerne auch auf meinem Insta-Account, wie die von der Grünen Mauer. Da haben wir einen Themenvorschlag bekommen, machen wir demnächst.
Ja, danke für eure tollen Ideen. Wir lesen das alle und wir freuen uns drüber.
Ach übrigens, die Claudia Kämpfer, die hier unsere Expertin war, die hat gerade ein neues Buch geschrieben. Müsst ihr unbedingt lesen, was beim Klimaschutz schiefgelaufen ist und wie das besser geht. Also echt lesenswert. Mehr dazu in den Shownotes. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Da geht es wieder um ein Riesenthema. Um Lebensmittel.
Macht's gut. Bis dahin, eure Sabine und euer Dirk.